Wir haben ja in der letzten Woche über die Entfremdung von dem Leben aus Gott gesprochen, dass der Mensch, der sich nicht an Jesus Christus hält und auch in der Vergangenheit nicht an dem lebendigen Gott orientierte, mehr und mehr von diesem Leben, das Gott geschaffen hat, entfremdet wurde. Er konnte nachher gar nicht mehr feststellen, was gehört zu Gott und was nicht. Und dieser Irrtum wächst ja bis zum heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag, wir haben es zum Teil auch in den Botschaften vom Bruder Lied gehört, dass ja auch im Rahmen der Gesetzlichkeit und im Rahmen der Religiosität gar nicht mehr erkannt wird, was Gott gefällt. Man tut, was man selber glaubt, dass es gut sei, aber kann es nicht mehr prüfen anhand des Lebens aus Gott. Es sei denn, dass man in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus, durch die Wiedergeburt gekommen ist und durch den Heiligen Geist neu erfährt, was Gott getan haben will in unserem Leben. Es sieht ja so ganz anders aus, als wir vom natürlichen Menschen her sind. Die Neigung des natürlichen Menschen geht dahin, dass er immer noch ein paar, ich sag's mal so, Krümel Gutes an sich findet. Er findet viel Schlechtes am Nächsten, aber an sich selbst findet er immer noch irgendwo was Gutes. Aber das Leben aus Gott lehrt ihn dann, den Gläubigen, etwas anderes, dass an ihm nämlich gar nichts Gutes mehr war. Überhaupt nichts. Sondern alles musste erneuert werden. So fremd war der Mensch vom Leben aus Gott. Er hatte keine Kontrolle mehr. Er wusste nicht mehr, was getan ist. Der Verstand war verfinstert. Verfinstert, einfach unfähig zu erkennen, was Gott will. Jetzt schreibt der Apostel Paulus in Epheser 4, Abvers 20, so habt ihr aber Jesus nicht kennengelernt. So ihr von ihm gehört habt und in ihm gelehrt seid, wie in Jesus ein rechtschaffendes Wesen ist. Da ist also ein ganz anderes Wesen als in euch. So legt nun von euch ab nach dem vorigen Wandel den alten Menschen, der durch Lüste in Irrtum verderbt ist. Erneuert euch aber im Geist eures Gemütes, zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten, zumal wir untereinander Glieder sind. Zürnt und sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt auch nicht Raum dem Lästerer. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf das er habe zu geben dem Dürftigen. Lasst kein faul Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, wo es Not tut, dass es holdselig sei zu hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich, vergebt einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christo. Wenn diese Worte geschrieben worden wären an Menschen, die Jesus noch nicht kennen, würden wir das absolut unterstreichen und würden sagen, natürlich, die sind ja noch außerhalb der Gnade. Deswegen müssen sie gelehrt werden, wie man richtig vor Gott lebt. Aber diese Worte sind nicht an Menschen geschrieben, die Jesus nicht kennen, sondern an die Christen, an die Gemeinde, an die Wiedergeborenen, an die, von denen es ja heißt in 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir haben also durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist den neuen Menschen empfangen. Allerdings ist auch der alte Mensch noch parallel da. Und wir, auch als Kinder Gottes, so wie die Epheser, können dazu neigen, sich immer wieder dem Wesen des natürlichen alten Menschen anzupassen. Die Möglichkeit wird dazu gegeben in dieser Welt, die Herausforderung dazu ist da, weil man ja die Fehler des anderen sieht. Somit braucht man die eigenen gar nicht zu betrachten. Und schnell passt man sich wieder dem alten Menschen an. Also Christen, die von Neuem geboren sind, die eine neue Kreatur geworden sind, werden hier ermahnt, Jesus so anzunehmen, wie sie am Anfang es gelernt haben. Sein Wesen ist total anders als das unsrige. Sein Wesen hat auch keine Begrenzung. Wir lesen das in 1. Korinther 13 von der Liebe Gottes. Sie ist ja unbegrenzt. Sie hat eine Qualität, die alles erdulden kann und doch noch beweglich ist und immer noch liebt. Das spüren wir in uns nicht. Wir sind immer schnell am Ende mit unseren Wesenszügen, die vermeintlich gut sind. Da sind wir sehr schnell aufgebraucht. Wir tragen also als wiedergeborene Kinder Gottes noch den alten Menschen mit uns herum. Diese leibliche Hülle, in der so viel Ungutes steckt, die sich nicht gerne dem Willen Gottes unterstellen will, sondern selber dominant sein möchte, zum Zuge kommen möchte, sich in dieser Welt verwirklichen möchte, beachtet werden möchte. Und dazu gehört ja zu dem Leib auch die Gefühlswelt, dazu gehört auch das Denken, der Kopf, das Gehirn gehört mit zu dem Leib, denn das stirbt ja dann auch ab, wenn wir gerufen werden. Aber der Stellung nach, und das ist das, was auch hier Paulus im Epheserbrief mit erinnernd anmahnt, der Stellung nach ist dieser alte Mensch bereits gestorben vor Gott. Er ist mit Christus gekreuzigt. So lesen wir das ja auch im Römerbrief, Kapitel 6. Wir wissen, dass unser alter Mensch, also hier wird direkt von altem Menschen gesprochen und vorhin habe ich gerade im Korintherbrief vom Neuen gelesen. Also zwei Formen des Menschseins machen sich hier auf. Der alte Mensch ist mit Christus gekreuzigt, damit der sündliche Leib aufhört und wir hinfort der Sünde nicht dienen. Er ist mitgekreuzigt. Haltet euch dafür, dass er mitgekreuzigt ist. Das, was er empfänglich, wofür er empfänglich ist und tun will, ist nicht mehr nötig. Der neue Mensch ist kräftiger, stärker, er dominiert, er steht über allem und er möchte sich auch als solcher im Leben der Christen erzeigen. Wir sind also nicht mehr, so steht es auch im Römerbrief, dem alten Menschen etwas schuldig. Also schuldig hieße, dass ich zornig werden muss. Diesen Gefallen muss ich dem alten Menschen nicht tun. Dass ich lügen muss, muss ich ihm auch nicht tun. Dass ich lieblos bin, diesen Gefallen muss ich dem alten Menschen nicht tun. Wir sind ihm nicht verpflichtet. In Römer 8, Vers 12 steht es so. Wir sind, liebe Brüder, nicht mehr Schuldner dem Fleisch, dass ihr danach leben müsstet, nach dem Fleisch leben müsstet. Denn wo ihr ja nach dem Fleisch lebt, werdet ihr ja sterben. Wo ihr aber durch den Geist, den neuen Menschen, des Fleisches Geschäfte tötet, werdet ihr leben. Im Kolosserbrief mahnte ja der Apostel die Gläubigen auch und stellte zugleich eine Frage. Wir reden also heute hier über das Wesen des neuen Menschen, über das Wesen Christi und eben, dass das Wesen des alten Menschen nicht zum Zuge kommen muss. An die Kolosser schrieb Paulus in Kapitel 2, Vers 20, oder hat eine Frage regelrecht gestellt. So ihr denn nun abgestorben seid mit Christo den Satzungen der Welt, warum lasst ihr euch denn wieder fangen mit Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Also eine Fragestellung, die deutlich macht, schau, bist du in Christo, bist du eine neue Kreatur? Warum dienst du jetzt wieder dem alten Menschen, der sich gerne mit Satzungen umgibt, mit Krücken, mit Brücken, um sich das Gefühl zu geben, auch gut zu sein? Wir denken an das Beispiel des reichen Jünglings. Der gab sich ja auch das Gefühl, dass er gut ist. Als der Herr Jesus ihn fragte, ob er die Gebote kennt, sagt er ja. Einige wurden aufgezählt. Und was gab er zur Antwort? Das habe ich alles gemacht. Ich bin doch in Ordnung. Und der Herr sagte, dann prüfen wir das nochmal etwas tiefer. Dann lass du mal alles los, was du hast. Gib's den Armen und komm und folge mir nach. An der Stelle merkte er, dass er doch nicht neu war. Dass er doch dem alten Menschen verpflichtet war. Er wurde traurig und er ging weg. Aber Jesus sah ihn mit liebenden Blicken an. Er merkte, wie schwer das ist, von sich selbst wegzuschauen, von den vermeintlich guten Dingen, die man so an sich hat. Aber er merkte auch bei diesem Jüngling, eigentlich wollte er Gott leben und Gott lieben. Bloß ging das nicht ohne den Heiligen Geist. Jetzt mahnt Paulus und sagt, mach das doch nicht wieder so, wie vorher, als ob ihr noch in der Welt lebtet. Ihr müsst nicht zurückkehren. Ihr habt keine Verpflichtung mehr dem alten Menschen gegenüber, auch wenn er ab und zu mal durchbricht und sich wieder Bahn machen will und gerne wieder zänkisch sein will und vielleicht auch manche krummen Sachen drehen möchte. Das gehört alles zum alten Menschen. In Galater 4 lesen wir das mal parallel dazu, Vers 9. Nun ihr aber Gott erkannt habt, also den neuen Menschen, Jesus Christus, in euch aufgenommen und erkannt habt, ja vielmehr noch von Gott sogar selber erkannt worden seid, warum wendet ihr euch denn wieder zu den schwachen und dürftigen Satzungen, denen ihr von Neuem andienen wollt. Von Neuem. Also vorher habt ihr ihn gedient, das ist klar. Aber jetzt habt ihr Jesus aufgenommen. Warum wollt ihr das tun? Das Alte wieder aufleben lassen. Ihr haltet Tage, Monate, Feste, Jahre. Das ist für euch alles so wichtig geworden wieder. Daran haltet ihr euch fest und euren religiösen Touch, so hätte er sagen können, gebt ihr euch damit. Wieso? Wir gehen doch jeden Sabbat in die Synagoge oder wir gehen doch jeden Sonntag zum Gottesdienst. Ja, na selbstverständlich, wir sind doch auch getauft, konfirmiert und weiß ich was alles. Paulus sagt, warum macht ihr das wieder? Ihr tut ja so, als ob ihr den neuen Menschen nicht empfangen hättet. Ich fürchte für euch, so steht es dann in Vers 11, dass ich vielleicht umsonst an euch gearbeitet habe. Ich fürchte für euch, dass ihr vielleicht den neuen Menschen gar nicht recht wahrnehmt und den alten immer wieder hervorkommen lasst. Also das ist derselbe Kontext hier wie im Epheserbrief. Ihr habt doch Christus nicht so gelernt. Er ist doch ganz anders. Jesus ist der neue Mensch, den wir durch den Heiligen Geist angezogen haben und sein Wesen, seine Gestalt soll durch uns wirksam werden. In Johannes 14, Vers 23 spricht der Herr davon und sagt, wer mich liebt, der wird ja mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm Wohnung machen. Das heißt einfach, den neuen Menschen werden wir dort hineinpflanzen. Der neue Mensch soll euch dann bewegen. Ihr seid dann frei von dem Alten, auch wenn ihr ihn noch mit herumtragt. Aber haltet euch dafür, dass er mitgekreuzigt ist. Und so auch wiederum das Selbstzeugnis des Apostels, was er nämlich erfahren hat in seinem Leben und was er immer tiefer erfahren möchte. Galater 2, Vers 20 sagt er, ich lebe, also das neue Leben, nun aber nicht ich, sondern Christus. Christus lebt in mir. Ich lebe, aber das ist Christus, der in mir lebt. Das ist das Neue. Er könnte auch sagen, was ihr sonst so seht, was nicht zu Gott passt, das ist von mir. Aber das, was anders ist als das Natürliche, das ist von Gott, das ist nicht von mir. Das ist Christus, Christus in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Und im 4. Kapitel desselben Briefes, Vers 19, steht ja, meine lieben Kinder, die ich jetzt wieder gebäre mit Ängsten, bis Christus in euch eine Gestalt gewinnt. Also das neue Leben soll hervorkommen. Jesus ist auch genannt im Korintherbrief dieser letzte Adam. Wir tragen also das äußere Kleid des ersten Adams mit uns herum. Das ist der Leib. Und der ist auch geprägt von der Sünde, wie Adams Leib nach dem Sündenfall. Und dieser ist unfähig, die Werke zu tun, die Gott gefallen. Aber wir tragen auch durch die Wiedergeburt das Leben und die Gestalt des neuen Adams mit uns. Das ist Christus. Und dieser neue und letzte Adam will sich erzeigen in den Sein. Ich lese mal 1. Korinther 15, Vers 45 zunächst und dann nochmal rückwärts Vers 22. Vers 45, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht, der völlig erneuert. In Vers 22 desselben Kapitels, denn gleich wie sie in Adam ja alle sterben, werden sie in Christus alle lebendig gemacht. Also der neue Mensch. Der neue Mensch in uns ist der, der Gott gehorcht. Der alte Mensch gehorcht nicht und er kann auch nicht gehorchen. Er hat die Fähigkeit nicht. Darum das Besinnen, und das tun wir ja auch als Kinder Gottes, wir beten darum, Herr Jesus, hilf du mir, dass ich tue, was dir gefällt. Wir bekennen damit unsere totale Unfähigkeit und Schwachheit. Wir sagen klar heraus, wenn es nach uns geht, wir treffen das nie, was gut ist. Darum beten wir ja jeden Tag, hilf du uns, das Richtige zu tun. Tu du es in uns. Zieht also an den neuen Menschen, so haben wir gelesen, den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist. Nach Gott. Genau nach dem Maßstab, wie Gott ihn haben will. In rechtschaffener Gerechtigkeit, 100% gerecht und 100% heilig. Das ist der neue Mensch. Das ist Jesus Christus in uns. Und dieser neue Mensch hat die Eigenschaften, die uns oft anhaften noch und hervorkommen, nicht. Dieser neue Mensch lügt nicht. Er liebt nicht die Lüge. Er liebt die Wahrheit. In 1. Korinther 13, Vers 6 steht es auch, dass sich diese Liebe durch den Geist Gottes der Wahrheit immer freut. Nie der Ungerechtigkeit. Hat zum Beispiel keine Schadenfreude und zieht auch nicht gerne im Vergleich zu anderen das Unrechte an. Also man kann ja abwägen, manche sagen, na im Verhältnis zu dem anderen bin ich ja noch gut. Obwohl beide nicht gut sind. Ja, das heißt, da kehrt man eine Ungerechtigkeit über die andere hervor. Die Liebe Gottes liebt das nicht, sondern die absolute Wahrheit, freut sich der Wahrheit. Wer die Wahrheit über den alten Menschen annimmt, dass er nicht mehr zu erneuern und zu retten ist, wird gern den neuen Leben auch Raum geben. Also, das ist ja auch eine Erkenntnis der Wahrheit, die anzunehmen ist. Und ich weiß ja nicht, wie es euch ergangen ist, aber mir war das schon eine Herausforderung, das so anzunehmen. Die Erkenntnis der Wahrheit über meinem Leben, dass ich nichts zu bringen habe, dass nichts Gutes da ist. Das muss man erstmal bejahen. Ja, wieso denn? Bin ich eine Null vor Gott? Ja, du bist eine Null. Also wenn ein Mensch mir das sagt, dann tut das schon mal weh. Nicht? Dann ist man ja schon mal sehr geschockt, dass man überhaupt nichts mehr gilt in den Augen der anderen. Aber genauso tut es erst mal weh, wenn man die Erkenntnis der Wahrheit aus der Schrift nimmt. Ich bin eine Null. Und da muss ich die Wahrheit annehmen und mich dazu bekennen und bitten, dass jetzt die Eins in meinem Leben Raum gewinnt, nämlich Jesus Christus. Also wer diese Wahrheit über sich gerne erkennt, ist auch bereit, das neue Leben aufzunehmen. In Johannes 8, Vers 31, 32, sagt Jesus, so ihr bleiben werdet an meiner Rede, dann seid ihr meine rechten Jünger. So ihr bleiben werdet an meiner Rede. Das heißt also erstmal überhaupt die Rede Gottes hören wollen, als absoluten Maßstab. Und dann noch dranbleiben. Erst dann kann ich überhaupt ein rechter Jünger sein. Solange ich mir selber noch zuhöre, kann ich kein rechter Jünger sein. Solange ich meine Gedanken über die Bibel haben will, kann ich kein rechter Jünger sein. Ich muss Gottes Gedanken haben, seine Rede über mein Leben. Das meint Paulus auch hier zu den Ephesern, ihr habt doch Christus anders gelernt. Also legt doch dies ab, was nicht zu Jesus gehört. Bleibt einfach an seiner Rede, dann seid ihr auch seine rechten Jünger. Und wenn ihr das tut, jetzt geht es in dem Vers 32 noch weiter, sagt der Herr. Und da muss man einfach kapitulieren und sagen, das stimmt so. Und dem muss man sich anpassen. Wenn ich nun ein Jünger geworden bin, dann erst erfahre ich die Wahrheit. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit wird euch so aufgetan, dass ihr frei werdet von dem Blick auf den alten Menschen. Also die Wahrheit muss uns ja bewusst werden. Sie muss uns auch lieb und wert werden. Aber sie wird uns erst bewusst, wenn ich an der Rede Jesu bleibe und sein Jünger bin, indem ich mich ganz auf ihn ausrichten lasse. Dann fängt es an, sich wie im Frühjahr, die Pflanzen, die Blumen, da fängt es an, die sind auch nicht von einer Sekunde zur anderen da, dass sie da stehen. Nein, die wachsen ja langsam auf und gehen dann die Blüten auf. Das dauert ja alles seine Zeit. Ja, aber da werdet ihr die Wahrheit erkennen und sie wird euch immer mehr frei machen von dem Blick zum alten Menschen. Weil ihr dann so da drin gebettet seid, dass ihr euch um das andere nicht kümmert und auch nicht kümmern wollt. Das ist der Heiligungsprozess, der zur Ehre Gottes in dem Leben der Christen vollführt werden soll. Die Wahrheit wird euch dann freimachen. Zum Leben in der Gemeinschaft der Gläubigen gehört also das Reden der Wahrheit. Wir haben es ja gelesen, redet miteinander die Wahrheit. Das ist ja gar nicht so einfach. Man sagt ja vieles, aber nicht alles. Man redet manchmal auch nicht das, was man wirklich meint. Man kaschiert vielleicht gewisse Aussagen. Man kann sich da ja prüfen. Man sagt nicht immer 100% die Wahrheit. Das ist uns nicht eigen. Das ist nur eigen dem Wesen Jesu. Er ist die Wahrheit, er redet die Wahrheit. Darum also hier die Aufforderung, wieder, das richtet sich immer auf die Person Jesu, rede einer mit dem anderen die Wahrheit. Aber warum? Nur um der Wahrheit die Ehre als solches zu geben? Nein, weil ihr ja auch untereinander Glieder seid, die vom Geist Gottes wiedergeboren sind und eigentlich in der Wahrheit leben. Und dort, um aufbauend zu wirken als wiedergeborene Kinder Gottes, kann nur die Wahrheit Bestand haben untereinander. Das ist der Sinn dazu. Das ist der Zweck. Denn da im Heiligen Geist, wo das in den verschiedenen Gliedern pulsiert und zusammenkommt, kann nur die Wahrheit leben. Darum legt die Lüge ab, redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder am Leibe Jesu sind. Der neue Mensch, er zürnt auch nicht und er sündigt auch nicht, sondern er sucht alles gerne zu bereinigen und richtig darzustellen und zu ordnen. Der neue Mensch sucht immer den Weg des Friedens, der Ordnung. Alles, was nicht zum neuen Menschen gehört, muss außen vor bleiben, damit das gesegnete Verhältnis des Friedens mit Gott und den Gliedern am Leibe Jesu nicht gestört wird. Wir könnten uns ganz praktisch auch vorhalten, warum, es steht ja auch im Jakobusbrief, warum gibt es überhaupt noch scharfe Worte, Streit und Zank unter Christen? Also in der Welt haben wir kein Problem, das zu beantworten. Aber warum gibt es das unter Christen? Und Jakobus schreibt ganz deutlich, das ist euer alter Mensch. Das ist eure Lust des alten Menschen, die da immer wieder hervorkommt. Es ist nicht der neue Mensch, es ist der alte. Also er will hier jetzt nicht anklagen, sondern er will nur deutlich machen. Deutlich machen. Schaut, das ist der alte Mensch. Und dem müsst ihr nicht dienen. Der neue Mensch kennt sowas nicht. Er kennt weder Zorn. Er kennt keinen Streit. Er kennt keinen Neid, keine Eifersucht. Er kennt keinen Unfrieden. Er kennt nur Verbindlichkeit in dem einen Geist Gottes. Glied am Leibe Jesu. Also zürnt und sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Wenn es also passiert ist, dann flüchtet, so müsste Paulus gesagt haben, gleich in den neuen Menschen hinein und ordnet das, was durch den Alten, der noch euch begleitet, geschehen ist. Auch wandelt der neue Mensch so, dass er dem anderen nach Möglichkeit kein Anstoß wird. Vers 27, gebt nicht Raum dem Lästerer. Kein Anstoß wert. Wir lesen mal dazu 1. Petrus 2 und dann noch Römer 14. 1. Petrus 2, ab Vers 13b, aber dann nachher 17. 13b steht ja, seid untertan der menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten. Und jetzt, Vers 12. Vers 12 führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit die, die von euch übel reden, also after reden, als von Übeltätern, eure guten Werke sehen, dass die also den neuen Menschen sehen und Gott darüber preisen müssen. Also über den Alten ganz bestimmt kann keiner den Herrn preisen. Also wenn man mich im alten Menschen sieht, was ich da noch fabrizieren kann, kann kein Lob Gottes frei werden. Also da ärgern sich höchstens die Leute über mich, aber sie preisen nicht Gott darüber. Sie können nur Gott preisen über das Neue. Das soll ja sichtbar werden. Führt also einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie, die von euch übel reden, die guten Werke sehen und Gott preisen, wenn es nun an den Tag kommen wird. Darum seid auch untertan der menschlichen Ordnung, Warum? Um des Herrn willen. Also es soll dabei ja auch der Herr erkannt werden in der Gesellschaft. Wir versuchen ja nicht nur, den Menschen Gutes zu tun oder zu gefallen, indem wir die Gesetze einhalten, die aufgestellt werden, die sich auch immer wieder ändern können. Ist ja jetzt auch gerade in den Medien, nicht? Das Kontrollgesetz über die Telefonnummer und so weiter, das hat sich jetzt auch schon wieder geändert. Die müssen jetzt, die ein halbes Jahr aufgespart werden sollen, die werden jetzt alle gelöscht. Ja, man ändert das ja ständig. Aber die Gesetze, die gegeben werden, denen sollen wir uns unterordnen um Jesu Willen, nicht weil wir den Menschen nur Gutes tun wollen. Sie sollen sehen, dass wir eine Kraft haben, die andere nicht besitzen, die sich einordnen, einfügen und unterordnen kann. Das ist dem natürlichen Menschen nicht eigen. Der natürliche Mensch braust immer gerne auf. Er will dominant sein, er will akzeptiert werden, er will hofiert werden, beachtet werden. Das ist der natürliche Mensch. Aber der Geistliche, er kann sich unterordnen, einordnen. Und ich weiß, wie schwer ich mich tat, als ich mal von Bruder Nötzold, als wir gefragt wurden, ob wir nicht Mitglied werden wollen hier in der EC-Gemeinschaft. So, wieso? Soll ich da Mitglied werden und mich da einordnen in die Satzungen dieser Gemeinschaft? Und da war ich noch ein bisschen frech damals. Vielleicht bin ich es heute auch noch, aber damals dann sagte er, wir sollen noch mal zu ihm kommen. Und sag ich, wieso? Er kann ja auch zu uns kommen. Ja, ich war einfach innerlich nicht bereit, mich da einfach so im Verein oder irgendwelchen Sachen unterzuordnen. Das ist der alte Mensch nicht willig. Aber der Herr redet dann und zeigt dann, schau, der neue Mensch ist anders. Du hast doch kein Problem damit. Wenn du dich mir unterordnest, dann kannst du ein paar Satzungen der anderen da auch noch annehmen. Ist doch kein Problem. Was hast du damit zu tun? Ja, immer das Höhere muss da gesehen werden. Aber das Niedere, das rebelliert gern. Also auch den Ordnungen untertan sein, um des Herrn willen. Um des Herrn willen. Wenn wir dazu auch noch Römer 14 lesen, in diesem Zusammenhang, verstehen wir das vielleicht noch inniger und besser. Vers 13b, niemand sei seinem Bruder ein Anstoß oder Ärgernis. Niemand. Das ist ja schon eine Herausforderung. Niemand soll ich ein Anstoß oder Ärgernis werden. Das bedeutet ja, ich muss ja aufpassen, dass das nicht passiert. Das kann ja sehr schnell passieren. Merkt man manchmal gar nicht so, wenn man nicht bewusst aufpasst, dann hat man dem anderen schon auf die Füße getreten. Niemand soll dem anderen ein Anstoß werden. Vers 17 und weiter, Vers 17b, denn das Reich Gottes ist doch, das ist die andere Dimension, der neue Mensch, Gerechtigkeit, Friede, Freude, ja und wo? Ja, selbst produziert. Im Heiligen Geist. Diese Dinge werden nur genannt in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Sie sind nicht machbar ohne den Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude ohne den Heiligen Geist ist nicht möglich, um Gott darin zu dienen. Wer aber darin Christo dient, der ist Gott gefällig und wertvoll den Menschen. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient. Und hier wird wirklich nicht gesagt, das, was man so menschlich mit unter Frieden versteht, sondern dem nachstreben, was durch den neuen Menschen Frieden bedeutet. Dem lasst uns nachstreben. Was zur Besserung untereinander, denn nur das dient zur Besserung untereinander. Wir, Paulus sagt zum Beispiel im 1. Korinther 4, sagt er, wir können uns gar nicht richten, beurteilen. Ich kann mich noch nicht mal selber beurteilen. Richtet nicht vor der Zeit, tut das nicht. Sondern helft euch mit dem neuen Menschen. Denn wenn der Herr kommt, er wird dahin schauen, wo wir nicht hinschauen können. Er wird in das Verborgene schauen, in mein eigenes Leben, in das Leben der Brüder und Schwestern. Er wird es genau richtig ordnen. Wir können das nicht, aber wir dürfen im neuen Leben, im neuen Menschen wandeln, dass wir einander zur Besserung dienen. Im 15. Kapitel, die ersten oder Vers 2 und 3, heißt es hier im Römerbrief: Jeder soll sich so stellen, dass er seinem Nächsten zum Guten gefällt, zur Besserung gefällt. Denn auch Christus hatte ja nicht an sich selbst gefallen, sondern, wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Also, dass nur das neue Leben kann sich so äußern, dass dem Nächsten dadurch Gutes, wirklich Gutes getan wird und dass er die Sehnsucht nach Verbesserung bekommt und auch geführt wird auf dem neuen Weg. Es klingt alles sehr einseitig, es ist aber auch so, Gott ist anders als wir. Gott ist anders als wir, total anders. Es passt nichts zusammen. Wir können nur das annehmen, was Gott selbst ist in seinem Geist. Darum ist ja das Wunderbare, das freut mich persönlich immer wieder, wenn ich Johannes 10 lese. Warum kann uns niemand das Leben aus Gott zerstören? Warum sind wir da gesichert im ewigen Leben? Weil das Leben nicht durch uns produziert ist. Wäre es von uns ein verbessertes Leben, kann es jederzeit wieder zerstört werden. Aber das Leben, das Gott selber bewirkt hat, kann kein Teufel zerstören. Der kommt da gar nicht dran. Selbst ich mit meinen Unzulänglichkeiten kann es nicht zerstören, weil es Gott gemacht hat. Und jetzt verstehen wir, dieses Leben aus Gott ist einfach für uns nicht greifbar, sondern nur zulassbar. Wir können es nicht manipulieren. Darum die Wiedergeburt im Heiligen Geist ist sehr wichtig. Der neue Mensch gibt und segnet, weil er sich selber von Gott gesegnet weiß und will auch, dass alle Menschen gerettet werden und Glieder am Leibe Jesu werden. Und er segnet, weil er sich auch freut über die Glieder am Leibe Jesu. Das ist ja so eine umfangreiche Arbeit des neuen Menschen, des Segnens. Da hat ja das Alte gar keinen Platz mehr. Wenn man sich ganz das neue Leben, wie es Paulus auch hier beschreibt, schenken lässt und ausbreiten lässt, da hat man gar keinen Platz für Kritik, für schlechte Anmerkungen, für schlechte Begegnungen. Es ist gar keine Zeit mehr, verstehen wir? Dieser Wandel darf und soll in uns geschehen. Also segnen. Wir haben ja gelesen, Vers 28, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Das macht der alte Mensch. Sondern er arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, damit es ihm selber gut geht. Nein, damit er was hat zum Segnen. Damit er was hat zum Segnen. Ja, das ist so. Wir sollen immer mehr haben, als wir selber verbrauchen, damit wir was haben zum Segnen. Das ist sehr wichtig, das ist die neue Gesinnung. In Römer 12, Vers 20, es ist gut, wenn wir das immer wieder in der Parallele auch bestätigt finden, dann sehen wir, dass Gottes Wort einfach in allen Briefen zusammengehört und immer dasselbe sagt. Da steht etwas auch Unwahrscheinliches, was wir vom alten Menschen nicht können. Wir müssen dabei betonen, das Wort Feind. Und wenn es Feind heißt, dann ist es wirklich ein echter Feind. Es ist ein echter Feind. Das ist nicht nur einer, der ein bisschen schief guckt und ja, das ist ein echter Feind, der es auf mich abgesehen hat, der mir Böses will, der im Grunde genommen vielleicht mich sogar töten will. Wenn diesen dein Feind, wenn es ihn hungert, dann hast du den neuen Menschen zum Segnen, speise ihn. speise ihn. Hat er Durst, gib ihm was zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das heißt, du wirst Taten des neuen Menschen auf ihn legen, denen er nicht mehr standhalten kann. Das ist unwahrscheinlich, was er da erlebt. Und er muss dann fragen, warum tust du das? Das ist der neue Mensch. Philipper 2, Vers 4. Da steht, jeder sehe nicht auf das Seine. Auch das ist schon eine Herausforderung, die wir natürlicherweise nicht bewerkstelligen. So vielleicht ein bisschen, aber so ganz. Jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. Das heißt, hier ist ein Impuls freigesetzt, im neuen Menschen immer Ausschau zu halten. Was ist eigentlich mit dem anderen los? Wie geht's dem? Man kann sich dieses Blickes vom neuen Menschen her nicht erwehren. Man kann ihm nicht aus dem Weg gehen. Man hat ständig nur die anderen fürsorglich vor Augen. Das ist der neue Mensch. Der alte Mensch hat sich vor Augen. Da Hauptsache, mir geht's gut. Aber der neue Mensch schaut immer nach dem Nächsten. Galater 6, Vers 10. Schauen wir da nochmal hinein, was uns dies Wort dazu passend sagt. Ihr habt Zeit. Als solche, die Zeit haben, lasst uns an jedermann Gutes tun. Allermeist aber an des Glaubens Genossen. Und das setzt ja voraus, dass man auch den Blick dafür haben möchte und auch hat, dass man überhaupt sehen kann, worauf es ankommt. Der neue Mensch vermeidet auch alles faule, wir können auch sagen vergebliche Gespräch und Gerede, weil er da gar nicht vorankommt. Er hält sich ja damit nur auf. Deswegen verstehen wir diese Worte auch hier im Epheser 4, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen. Das stiehlt euch, könnte man sagen, weil es ja vom alten Menschen ist, die Lebenszeit. Sondern das, was nützt zur Besserung, wo es nötig ist, dass es lieblich, holdselig zu hören ist. Vergebliche, unsinnige, unnütze Dinge sind dem neuen Menschen nicht eigen. Die Klage Davids durch den Heiligen Geist im Psalm 12 kann man ja auch lesen. Da heißt es ja, Herr, hilf, die Heiligen haben abgenommen. Und jetzt kommt die Begründung, warum haben die abgenommen, warum sind die weniger kraftlos geworden? Sie reden einer mit dem anderen, unnütze Dinge, steht dort. Unnützes Zeug. Dadurch können die gar nicht mehr Gott dienen. Hilf, die Heiligen haben abgenommen. Die reden über alles Mögliche, bloß nicht über ihren Glauben. Und es bessert gar keinen. Im Gegenteil, das zieht die anderen noch mit runter und selber ja auch. Und wenn der neue Mensch, und da haben wir auch wieder Jesus zum Vorbild, wenn es nichts zu reden gibt, was tat Jesus? Er schwieg. Er hat sich nicht zu faulen Reden, zu Wiederholungen, die Kaiphas oder Pilatus immer gerne hören wollte, herausfordern lassen. Ich hab's gesagt. Jetzt brauchen wir nicht noch schwatzen, dass wir das nochmal sagen. Du hast es gehört? Ist klar. Denn das eigene, wiederholte Reden der Dinge bringt ein Selbst zurück in das menschliche Wesen, was keine Frucht bringt. Man muss sich zu der Wahrheit des neuen Menschen bekennen. Jetzt verstehen wir auch, was Sprüche 25 sagt, Vers 11. Ein Wort geredet zur richtigen Zeit. Das ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schale. Also nicht jedes Wort, auch nicht jedes gut gemeinte Wort, sondern ein Wort zur richtigen Zeit. Aber woher weiß man, wann die Zeit richtig ist?
Man redet ja manchmal einfach so drauf los und merkt, das fruchtet überhaupt nicht. War nicht die richtige Zeit. War gar kein Empfänger an. Da kam überhaupt nichts an. War die falsche Zeit.
In Vers 31 und 32 von Epheser 4, das fasst sozusagen das Ganze nochmal zusammen. Den Unterschied zwischen dem alten und neuen Menschen. Da haben wir gelesen, alle Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung, das sei fern von euch, auch die Bosheit, ganz fern. Jetzt kommt der neue Mensch, seid untereinander freundlich, herzlich, vergebt einer dem anderen, genau wie Gott euch vergeben hat in Christus. Das können wir ja nicht im alten Menschen, das können wir nur im neuen. Wir merken, wie oft wir uns schwer tun, wenn uns jemand was Übles getan hat und wir wollen ihm vergeben. Ach, da gehen manchmal Tage, Wochen drüber hinweg, bevor wir das überhaupt können. Aber hier steht der neue Mensch, der kann das. Der kann das von jetzt auf gleich, der kann das schnell. Er vergibt nämlich im Vorfeld schon, auch da bereits schon, bevor der andere um Vergebung gebeten hat. Warum? Weil der neue Mensch sich nicht betrüben will. Denn wenn der neue Mensch nicht schon im Vorfeld vergibt, dann wird er ja erstmal traurig. Dann ist er gar nicht mehr handlungsfähig. Aber er bleibt frei. Frei auch von den Unarten des Nächsten oder den Belastungen, die er dort bekommen hat. Alter und neuer Mensch. Lesen wir noch einmal dazu im Kolosserbrief und dann bin ich gleich hier am Ende. Kolosser 3. Es ist überall die gleiche Aussage, nur ein bisschen anders formuliert, aber es dreht sich immer um das Neue, den neuen Menschen, nämlich Jesus Christus und der alte Mensch, der dagegen opponiert. Kolosser 3, Abvers 5, da steht deutlich gesagt, tötet eure Glieder, die auf Erden sind. Das bedeutet ja nicht, dass ich jetzt einen eigenen Kampf gegen mich führen muss, sondern den Kampf, den Jesus bereits geführt hat, bejahen soll. Haltet euch dafür, dass ihr mit Christus, der alte Mensch mit Christus gestorben ist. Ja? Das heißt töten, das ist der Ablauf dann. Da sind Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust, Geiz, Abgötterei. Das kommt dort alles aus dem alten Menschen. Zorn, Grimm, Vers 8, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Lügt nicht untereinander, zieht den alten Menschen aus, zieht den neuen an. Und da wird deutlich gesagt wiederum, der Neue ist geschaffen nach der Erkenntnis des, der ihn gegeben hat. Also der Neue ist nach Gottes Erkenntnis geschaffen. Und in diesem Neuen, da steht es dann hier auch nochmal, ist vorhanden dieses herzliche Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Vertragt einer den anderen, vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, so wie Christus euch vergeben hat. Über alles zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Es ist also dem Feind, dem Widersacher Gottes, nichts wichtiger in dieser Welt, als diese gesegnete Einheit der Gemeinde Jesu, die Einheit durch Christus, durch mit diesem neuen Menschen, wenn möglich, zu zerstören. Dann schafft er es, und so steht es auch in der Schrift, die Christen zur Schau zu tragen. Schaut mal, das sind die Christen. Das schafft er dann. Er möchte diese Einheit mit dem neuen Menschen und untereinander zerstören. Dann kann er sagen, und ich denke, er hat ein großes Hohnlachen, auch in unseren Tagen, über dem alles, was durch die Medien geht, über die Christen. Sei es jetzt hier die Kinder im Canisius College und so weiter. Da lacht der Satan. Endlich habe ich mal die da sagen, dass sie Christen sind, mal so aufzeigen können, wer die überhaupt sind. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Wenn ihr die ganzen Christenheit kennenlernen würdet, so proklamiert er das den Ungläubigen. Da würdet ihr staunen, was das für Leute sind. Oder jetzt mit der Frau Käßmann. Na, siehst du, das sind Christen.
kompetente Christen. Das ist sein Ziel mit uns allen. Er möchte uns zur Schau halten, zeigen und sagen, dass Christentum sich nicht lohnt. Das Zeugnis der Auferstehung Jesu, unseres Herrn, soll nicht erkannt werden. Der Tod soll weiter herrschen unter den Menschen. Das neue, das ewige Leben soll möglichst nicht geglaubt und nicht erreicht werden. Das ist das Ziel des Satans. Und darum sagt Paulus, ihr habt aber Christus nicht so gelernt. Er ist anders. Und ihn lasst sichtbar werden. Darum bittet der Herr, und das sage ich zum Schluss, und ermahnt seine Jünger in Johannes 15, Vers 4 und 7 und sagt, bleibt. Bleibt in mir und ich in euch. Bleibt. Und in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt. Es wird euch widerfahren. Dieses Bleiben in Christo, dieses neue Leben zulassen, das Leben der Wahrheit. Dazu sind wir immer wieder aufgerufen. Und deswegen brauchen wir uns auch als Gläubige nicht fürchten in dieser Zeit. Denn das neue Leben bleibt auch in Ewigkeit. Das kann uns da keiner nehmen. Niemand kann uns diese Seligkeit dann wegnehmen. Auch wenn wir uns einseitig zu Jesus bekennen und äußerlich gesehen Schaden leiden, haben wir doch nichts verloren, weil Christus unser Leben bleibt. Soweit zu diesen Versen im Epheserbrief über das Wesen des neuen Menschen.